Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Liebe Gemeinde, in Jesus kam der Himmel auf die Erde und dann brachte er die Erde in den Himmel. In Jesus hat Gott sich erniedrigt und ihn hat er erhöht. Der Diener, der Menschen der Welt war, der ist zum König der Welt geworden. Die Krippe war seine Wiege, dann ist der Thron sein Sitz geworden, um zu herrschen, zu lenken und zu richten. Christi Himmelfahrt macht unseren Herrn zum Herrn der Völker und zum Herrn der Welt. Gemeinde, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst an Himmelfahrt. Wir haben gedacht, draußen ist irgendwie zu kalt und sollte ja auch noch regnen, hat es jetzt nicht, aber hier drin fühlen wir uns wohl und freuen uns, dass ihr den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Das sind Bläser vom Hickengrund bis Struthütten. Also alle Ortschaften dazwischen. Wunderbar, vielen Dank. Genau.
Thank you. Packung des 47. Psalms. Singt so laut ihr könnt und macht fröhliche Musik, dass Gott seine Freude daran hat. Denn Gott ist größer als alle Könige der Welt. Keiner sonst ist so stark und mächtig wie er. Er hat Abraham und Sarah, Isaac und Jakob ein schönes Land geschenkt mit grünen Weiden und leckeren Früchten. Gott sorgt für alle, die ihm und nur ihm allein vertrauen. Ein weltlicher König sitzt auf einem prächtigen Thron mit Kissen aus blauem und rotem Samt. Die Lehnen sind mit Gold und kostbaren Perlen verziert. Aus Gottes Thron ist noch viel prächtiger und höher. Von seinem Thron aus sieht er alle Menschen. Große und kleine hat er lieb wie seine eigenen Kinder. Singt so laut ihr könnt und macht fröhliche Musik, dass Gott seine Freude daran hat. Zuletzt werden auch die mächtigsten Herrscher einsehen, dass keiner größer und stärker ist als Gott. Dann werden sie kommen und ihm ihre Kronen zu Füßen legen. Auf der ganzen Welt wird Friede sein. Niemand wird mehr mit dem anderen streiten, denn alle werden sie Gott gehorchen, ihm allein. Amen. Wir singen.
Thank you.
Himmelfahrt. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was wir eigentlich von der Himmelfahrt Christi haben? Im 16. Jahrhundert hat der Heidelberger Katechismus die Frage gestellt: Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? In seiner Antwort entdeckt er einen dreifachen Nutzen. Erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Zweitens, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich nehmen wird. Drittens, er sitzt zu Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden gilt. Wir heben uns zum Gebet. Allmächtiger und barmherziger Gott, staunend stehen wir vor den Wundern deiner Werke, sehen, wie du Himmel und Erde regierst. Und du denkst auch an uns. Mit ganzem Herzen liebst du uns, so wie wir sind. Vielen aber fällt es schwer, dir zu vertrauen. Wir verlassen uns auf alles Mögliche, nur selten auf dich. Wir meinen, du bist uns fern in einem verschlossenen Himmel. Wir fühlen uns alleingelassen. Deshalb rufen wir zu dir. Wende dich uns zu. Gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort hören und annehmen. Lass uns der Macht deiner Liebe trauen. Amen. Himmelfahrt, liebe Gemeinde. Jesus kehrt zurück zu seinem Vater im Himmel. Aber bevor er geht, betet er. Nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Also auch für uns. Wir hören Worte aus Johannes 17, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Jesus bittet seinen Vater darum, dass sie seinen eins seien, dass sie in der Liebe bleiben und dass sie bei ihm seien, dort, wo er ist, in Gottes Herrlichkeit. Jesus spricht: Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins seien. Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen.
Liebe Gemeinde, es gibt Kirchen, die haben oben in der Decke ein großes Loch. Ein sogenanntes Himmelfahrts- oder Heiliggeistloch. Und es gibt Gemeinden, die machen das bis heute, dass sie an Himmelfahrt so einen Jesus durch das Loch nach oben ziehen. Und dann ist er weg. Himmelfahrt. Wir haben leider kein Loch, er muss so weg. Aber dieses Loch ist eigentlich ein Zeichen dafür, Ja, das ist eigentlich sowas wie ein Guckloch in den Himmel. Würden Sie auch gerne mal in den Himmel gucken? Würdet ihr mal gerne in den Himmel gucken, wie das da wirklich aussieht? Also ich schon. Die gute Nachricht, der Predigtext, der ist sowas wie ein Himmelfahrtsloch, wie ein Blick in die himmlische Wirklichkeit. Da wird Jesus beschrieben in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit. Und weil das jetzt der Himmel ist, ist das auch nicht so richtig einfach. Ich meine, das wäre ja auch zu einfach, oder? Wenn der Himmel einfach wäre. Ein Blick in den Himmel, erstes Kapitel im Epheserbrief. Ich lese ihn mal vor. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Liebe Gemeinde, 9 Verse, randvoll mit gewaltigen Aussagen über Jesus und über seine Macht, über Gottes großes Wirken. Der Paulus schreibt davon und wir haben es gehört. Haben Sie es auch verstanden? Also um das zu begreifen, was wir da gehört haben, da reicht der Verstand nicht für aus. Die Wirklichkeit Gottes, die Wahrheit über Jesus Christus, die ist gar nicht so einfach, die kann man auch nicht beweisen im Sinne von Mathematik. Dann könnten wir jetzt ja hier so eine Formel da an die Wand klatschen und nachher würden wir drunter schreiben QED. Müsst ihr das auch noch in der Schule machen? QED, Mathe? Mussten wir immer, gab einen halben Punkt Abzug, wenn man das vergessen hat. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Und danach war allen klar, so ist es. Das geht mit dem Jesus aber nicht. Den kann man nicht beweisen. Um zu erkennen, was der Paulus da schreibt, um das zu begreifen, da braucht es, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. So sagt Paulus das. Euch müssen die Augen des Herzens geöffnet werden. Aber dass die geöffnet werden, das kann nur Gottes Geist schenken. Paulus hat es geschenkt. Und das, was er mit den Augen des Herzens gesehen hat, das ist jetzt für den sowas Großartiges, dass er sich kaum bremsen kann. Der Paulus, der findet überhaupt kein Ende für seine Sätze, der schiebt immer Neues nach. Hier in diesem Kapitel im ersten Epheserbrief finden sich die längsten Sätze der ganzen Bibel. Der Satz vor dem Predigtext, der besteht aus 202 Worten. Wissen Sie, wie lang eigentlich Sätze sein dürfen, dass Menschen denen folgen können? Also ich habe gelernt, ungefähr 15, danach muss man einen Punkt machen. Paulus kommt auf 202. Und im Predigtext selbst, der war ja schon relativ lang. Was meinen Sie, wie viele Sätze sind das im Griechischen? 3. Der längste davon hat 100 Worte. Nach 200. Wenn der Paulus anfängt, über Gott und Jesus Christus zu reden, die zu loben, dann wird er überschwänglich. Dann findet er gar kein Ende mehr. Dann sprudelt das nur so aus ihm heraus. Und sein Thema, Jesus Christus, der Herr über alle Welt. Ihm hat Gott den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Im Glaubensbekenntnis haben wir eben bekannt, er sitzt zur Rechten Gottes. Damit war nicht gemeint, er sitzt rechts vom Herrgott, sondern die Rechte war für die Israeliten immer die starke Seite. Psalm 118 heißt es, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Oder Jesaja 41, Gott spricht, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Die Rechte steht für Gottes Herrschaft, für Gottes Macht, für Gottes Kraft. Und jetzt erfahren wir, was, wer diese Rechte Gottes ist, also die Kraft Gottes. Naja, Jesus Christus ist das, Jesus selbst. Der sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, Jesus ist die Macht Gottes. Durch diesen Jesus regiert Gott. Also man könnte heute auch sagen, der Christus ist die Exekutive Gottes. Der regiert über die Welt. Paulus schreibt, Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Jesus Christus, der Herr über alle Welt. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, hört sich ja schön an, boah, aber der Christus mag ja auch das Sagen haben in der unsichtbaren Welt, also im Himmel. Aber hier, jetzt, hier bei uns, in der sichtbaren Welt, in meinem Alltag, in meinem Leben, da hält er sich doch arg zurück, oder? Merken Sie was davon? Dass die Rechte des Herrn, dass der Christus regiert? Könnte man doch schon mal dran zweifeln. Paulus hält dagegen, mit der Gewissheit, nein, auch hier und heute regiert der Christus. Und es ist nicht wichtig, ob wir das spüren, ob wir das sehen, ob wir das erfahren oder glauben oder nicht. Paulus sagt, Jesus ist der Herr und er bleibt der Herr. Kein Diktator, keine Terrorgruppe ist stärker als er. Kein Chef, keine Wissenschaft und auch keine Naturkatastrophe ist mächtiger. Und auch wenn manche die USA für die einzig verbliebene Supermacht halten, sie irren. Es gibt nur eine Supermacht, den Christus. Das bezeugt der Paulus. Ganz schön frech. Und ich würde sagen, er hat recht. Und darauf vertraue ich. Übrigens, das ist auch der einzige Grund, warum Christen doch eigentlich Hoffnungsmenschen in dieser Welt sind. Manchmal bin ich echt erstaunt, dass wir auch nur noch alle am Jammern sind. Ist doch grauenhaft. Und trotzdem, dieser Christus ist der Herr der Welt und es ist in und für die Welt noch nicht sichtbar. Und dennoch gibt es dieses Wissen, gibt es dieses Vertrauen in die Macht Christi und unsere bedrängten, verfolgten. Es gibt Christenmenschen, die werden um ihres Glaubens willen verfolgt und manche auch umgebracht und gar nicht so wenige. Und denen hilft und denen ist Kraft, dass sie daran festhalten, der Herr dieser Welt ist Jesus Christus und niemand sonst. Und warum Christus dem Bösen so viel Raum lässt, das kann ich nicht begreifen, Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber darauf vertrauen, dass er stärker und mächtiger ist, das tue ich zusammen mit Paulus. Dieser Jesus Christus wird zu seiner Zeit das Böse beenden und die Mächtigen vom Thron stoßen. Die Geschichte hat es gezeigt, die Mächtigen sind gekommen und sie sind gegangen. Selbst tausendjährige Reiche haben überschaubar lang gedauert. Und Christus ist immer noch der Herr. Und wenn Christus der Herr über diese Zeit und diese Welt ist, dann bedeutet das auch im ganz persönlichen Leben, im persönlichen Leid, ob Krankheit, Not im Beruf, Leid mit den Kindern, die kaputte Ehe. Am Ende ist nichts stärker als er. Er hat es in Händen, kann alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Eine Liedstrophe. Aber warum er nicht immer wendet, nicht immer erkennbar gut macht, das bleibt sein Geheimnis. Aber es ist gut zu wissen, er kann es. Er hat die Macht. Und weil er die Macht hat, deshalb wenden wir uns doch, oder mache ich zumindest, deshalb wende ich mich doch im Gebet an ihn, an sie auch. An wen denn sonst? Ich habe Situationen erlebt, da wussten wir eigentlich nicht mehr, also ich jetzt nicht, aber da war ich bei, habe Menschen begleitet, wussten wir eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt auch noch den Herrgott verlieren, die Ansprechperson, das macht nichts besser, das macht es noch schlimmer. Noch einmal Paulus, Vers 21, Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Die zukünftige Welt, das ist alles, was sich der sichtbaren Wirklichkeit noch entzieht, also alles, was jenseits des großen Vorhangs ist, das hinter dem Loch in der Decke. Das ist das, wofür wir das Himmelfahrtsguckloch brauchen, um so einen kleinen Blick da reinzukriegen. Und dazu gehören auch Tod und Ewigkeit. Da glauben wir doch auch gegen das, was wir tagtäglich vor Augen haben und wovon wir hören, dass dieser Jesus Christus auch Herr über den Tod ist, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Also ich bin relativ häufig am Friedhof und ich treffe so gut wie nie Menschen, die nicht glauben, dass danach irgendwas kommt. Allerdings ist für manche der Wunsch der Vater des Gedankens. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Also ich glaube ja nicht nur an die Auferstehung, wenn es schön wäre. Sondern ich glaube an die Auferstehung, weil Gott diesen Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist ein Unterschied. Es gibt einen Grund dafür, warum Christen glauben, dass am Ende das, was vor Augen liegt, doch verliert. Der Jesus Christus und der Gott, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In dem Vertrauen darauf lese ich, was Jesus in der Johannes-Offenbarung im ersten Kapitel sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das lese ich und dann merke ich, das ist der Trost darüber, dass die Herrschaft Christi in unserer Welt so selten sichtbar und spürbar ist. Ohne diese Perspektive der Ewigkeit wird es schwierig. Aber diese Perspektive der Ewigkeit, die ist der Trost darüber, dass oft eben doch die Krankheit siegt und der Krebs und das Böse triumphiert. Der eigentlich Mächtige nicht eingreift. Am Ende aber ist und bleibt er doch der Herr. Auch über Tod und Teufel. Liebe Gemeinde, neben vielem anderen gibt es auch manches, was uns in Kirche und Gemeinde Sorgen macht. Und im Blick auf Kirche und Gemeinde hat das ja oft mit weniger zu tun, so viel habe ich verstanden. Also weniger Mitglieder, weniger aktive Gemeindeglieder, weniger Geld, weniger Hauptamtliche, weniger von mir, weniger Gebäude, weniger. Mein Trost auch angesichts solcher Fragen ist, die Zukunft unserer Gemeinden, die liegt auch nicht an einem mehr oder weniger, an Finanzen, Gebäuden, Personen oder was auch immer, auch diese Zukunft liegt allein in Jesus Christus und sonst in nichts und niemandem. Der ist das Haupt der Gemeinde und der bleibt das. Und Gemeinde verändert sich, hat sich schon immer. Wie schreibt Paulus? Gott hat Christus zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Christus ist das Haupt und unsere Aufgabe ist es, ihn auch Haupt sein zu lassen. Das heißt, der muss im Zentrum stehen. Christus steht im Zentrum. Im Zentrum steht nicht die Tradition, auch nicht der Fortschritt, aber auch nicht das, was schon immer war und auch nicht das, was absolut neu ist. Christus steht im Zentrum und wie der wieder zur Geltung kommen kann, darüber müssen wir in unserer Zeit immer wieder neu nachdenken. Und dabei kann Bewährtes helfen und manches hindern. Christus muss im Zentrum stehen, sonst können wir den Laden dicht machen. Dann braucht ihn nämlich keiner. Christus ist der Herr über alles. Über diese Welt und über die zukünftige und über die Gemeinde auch. Und ich finde, das hört sich eigentlich gut an. Aber Paulus ist das noch zu wenig. In seinem großen Lobpreis wird er dann auch ganz persönlich und schreibt: Ihr sollt erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Haben Sie gehört, was da steht? Gottes Kraft, die an Christus sichtbar geworden ist, also diese Kraft, mit der Gott den Christus aus den Toten auferweckt hat, Paulus sagt, mit derselben Kraft wirkt er auch in dir und in mir. Auch wenn wir das nicht immer spüren und glauben können. Aber das ist doch mal eine Verheißung, oder? Können Sie das glauben, dass Gott mit dieser Kraft, mit der er Christus auferweckt hat, in Ihnen wirkt? Jetzt müssten Sie eigentlich fröhlicher gucken. Oder Sie können es nicht fassen, dann ist es okay, wenn Sie gucken, wie Sie gucken, egal. Ein unglaublicher Text. Liebe Gemeinde, wir haben heute Morgen einen kleinen Blick in Paulus Himmelfahrtsloch geworfen. Wie gesagt, früher wurde durch dieses Loch der Christus nach oben gezogen. Und wenn er dann oben war, dann war er ja weg. Aber dann hat man aus dem Loch da oben für die da unten Blumen und für die Kinder Süßigkeiten geworfen. Jetzt haben wir leider kein Loch. Aber wir haben, Blumen haben wir auch nicht so viele, die können Sie vielleicht mitnehmen. Aber wir haben da hinten Süßigkeiten, die haben wir jetzt schon mal auf die Teller geworfen. Die stehen da hinten und dann können Sie gleich nach dem Gottesdienst auch noch in Ruhe Süßes essen. Erinnerung daran, der Christus ist weg, aber er hat uns ganz viele gute Gaben gegeben, seinen Heiligen Geist. Aber der ist Thema heute in ungefähr 10 Tagen. Jesus Christus herrscht als König. Er ist da und er bleibt da und er wirkt in uns. Und er schenkt Leben und Liebe und Freude und Kraft. Und er ist das Zentrum, um das sich alles dreht. Ich bete mit uns. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist der König. Ich lese das, ich höre das und kann es kaum glauben. Herr, gib du uns deinen Geist, Herr, dass diese Gewissheit uns prägt, dass sie uns Hoffnung schenkt, uns zu Hoffnungsmenschen macht in dieser oft nur noch hoffnungslosen Welt. Herr, du bringst Zukunft und du hast Zukunft für uns, eine großartige. Am Ende die, dass wir bei dir sein dürfen, in deiner Gegenwart. Hab Dank dafür. Amen. Thank you. Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, an Christi Himmelfahrt erinnern wir uns daran, dass Jesus zu dir, seinem Vater, heimgekehrt ist. Dass er uns verheißen hat, bei uns zu bleiben bis ans Ende der Welt. Mit Hoffnung und Vertrauen bringen wir unsere Bitten. Für alle Menschen, die sich nach Frieden sehnen, besonders in den Krisengebieten unserer Zeit, im Nahen Osten, in der Ukraine, im Sudan und überall dort, wo Hass und Gewalt das Leben bedrohen. Stärke alle, die sich für Versöhnung und Gerechtigkeit einsetzen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Schenke ihnen Weisheit und Mut, damit sie Entscheidungen zum Wohl aller Menschen treffen, besonders die Schwächsten und Schutzbedürftigen nicht vergessen. Wir bitten dich für alle, die unter den Folgen von Naturkatastrophen, Klimawandel und Armut leiden, dass sie Hilfe und Solidarität erfahren. Öffne unsere Herzen und Hände, damit wir teilen, was wir haben. Für die jungen Menschen bitten wir, die Orientierung und Zukunftsperspektiven suchen. Begleite sie auf ihrem Weg und schenke ihnen Hoffnung, Mut und gute Wegbereiter. Für unsere Gemeinden und Kirchen bitten wir, erfülle uns mit deinem Geist, damit wir Zeugen deiner Liebe und Hoffnung in der Welt sind. Alle, die trauern, einsam oder krank sind, lass spüren, dass du ihnen nahe bist und sie tröstest. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn zu dir erhöht und du lässt uns nicht allein. Schenke uns offene Augen und ein weites Herz, damit wir deine Gegenwart in unserem Alltag erkennen und weitergeben können. Was uns persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen. Thank you. Ich lade herzlich ein zu himmlischem Süßen, gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Wir bitten Gott um seinen Segen und nehmen dann noch mal Platz und hören auf den Posaunenchor. Es war wunderschön. Und so geht im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.